Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch erstmal. Wie bestellt? Natürlich Schnee, was auch sonst. Nein, das ist immer ein Erlebnis für mich selber. Viele wissen es von euch, ich komme ursprünglich aus Oberbayern, das heißt, Schnee ist für mich kein Fremdwort. Aber nachdem es mich hier in den Westen gezogen hat, ich bin der Liebe hinterhergezogen, tatsächlich, ist Schnee wirklich was Seltenes geworden. Das Vermächtnis der Eiskönigin. Und bevor ich damit starte, wünsche ich euch eigentlich auch noch ein frohes Neues, weil viele von euch habe ich noch gar nicht gesehen. Aber okay, haben wir das Formale erstmal abgegolten. Das Vermächtnis der Eiskönigin. Fangen wir doch gleich mal mit diesem kleinen Schloss an. Preisfrage. Was erkennt ihr? Lego ist falsch. Richtig, ja, sehr gut. Da hat jemand aufgepasst, genau. Die Antwort ist, das sind Klemmbausteine. Das sind Produzenten, die seit 2010 tatsächlich schon auch den Grundklemmbaustein produzieren dürfen, nur halt nicht als Lego-Stein, weil Lego-Stein ist von Lego. So, das ist die kurze Erklärung dazu. Schloss Neuschwanstein ist auch richtig, aber ich habe es nicht ohne Grund so hingestellt. Wer von euch kennt Walt Disney Filme? Was seht ihr als erstes in jedem Walt Disney Film? Genau, und das ist dieses Schloss. Doch, Schloss Neuschwanstein ist das Vorbild für Walt Disney gewesen, weil natürlich, es ist auch das sogenannte Märchenschloss. Und wenn jetzt jemand glaubt, ich werde heute über Elsa oder Frozen erzählen, der hat sich leider getäuscht. Aber es ist natürlich sehr naheliegend. Deswegen, ich wusste auch nicht, dass wir heute ein Präludium in der Form bekommen. Deswegen war ich auch sehr begeistert davon. Neben dem Künstlerischen natürlich dazu. Aber warum das Vermächtnis der Eiskönigin? Gehen wir mal kurz auf den Text ein. Wir befinden uns nämlich im Buch von Esther. In Kapitel 2, Vers 16 wird gesagt, dass Esther zur neuen Königin geworden ist. Und da erfahren wir, und das geschah zu der Zeit des 10. Monats, der wird auch Tebet genannt. Und dann habe ich mal geguckt, was ist denn der 10. Monat, der 10. jüdische Monat auf unseren Kalender umgemünzt? Das wäre Dezember oder Januar. So, das ist so Punkt 1, wo ich mir dachte, könnte was mit Eis zu tun haben, mit Winter, mit Schnee. Aber es ist noch viel tiefer gehend. Königin natürlich, weil Esther die neue Königin geworden ist. Und viele von euch kennen die Geschichte. Was ist denn da davor passiert? Also, stellt euch mal vor, das kann man auch so märchenhaft beschreiben, weil das ist schon gewaltig, diese Vorstellung. Wir beschreiben ein Königreich, eines der größten Königreiche dieser Erde. Allein 127 Provinzen, manche Übersetzungen schreiben sogar Länder. 127 Provinzen, Länder gehörten zu diesem Königreich. In der Bibel wird berichtet, es erstreckte sich von Indien bis Äthiopien rüber. Gewaltig. Und dieser gewaltige König, Ahasveros oder auch Xerxes genannt, der hatte eine Königin. Diese Königin, die hieß Vasti. Und es begab sich, deswegen nehmen wir auch dieses Schloss, als er in Susan war. Susan ist eine Burg und zugleich auch die Winterresidenz des Königs. Deswegen auch passend zu Eiskönigin und Winter. Und dort versammelten sich sämtliche Fürsten, sehr viel Militär war auch anwesend. Ich glaube, ein Jahr oder ein paar Jahre später ging es auch los gegen Griechenland, dass sie ausgezogen sind. Also viel Trimborium da unterwegs in diesem Schloss, in dieser Burg. Und es wurde auch ein Fest gefeiert, zu Ehren des Königs, um seine Macht darzustellen. Achtung, 180 Tage lang wurde gefeiert. Ich weiß nicht, wie lange eure längste Party war. Meine war nicht so lang. Nur 179 Tage, nein, kleiner Scherz. 180 Tage lang feiern die dort. Und nicht zu wenig. Und dann gab es speziell für die Bevölkerung, für das Volk innerhalb dieser Burg auch nochmal 7 Tage on top. Die Bibel berichtet, dass der König voll trunkenen Weines war und dann vor seinen versammelten Fürsten seine Königin aufgefordert hat zu kommen. Er ging natürlich nicht selber, er ist König, also er lässt seine Diener dahin laufen und ihr ausrichten, der König möchte, dass du kommst und deine Schönheit, also es muss wohl auch eine schöne Königin gewesen sein, deine Schönheit vor all der Versammlung zu präsentieren. Es steht nicht genau da, wie sie hätte kommen sollen, aber wir können davon ausgehen, dass es eine eher anzügliche Anspielung war. Also platt gesagt, wahrscheinlich hätte Vashti nur mit Krone bekleidet vorlaufen sollen. Jedenfalls kommt eine ganz klare Antwort von Vashti: Nö. Einfach nö. Ich möchte nicht. Und was Schlimmeres kann eigentlich gar nicht passieren. Nochmal, dieser riesige König mit seinem riesigen Reich vor all den Fürsten. Und dann kommt der Kämmerer, also einer dieser Diener, zu ihm und sagt, die möchte nicht. Das war ein No-Go, das ging gar nicht. Und die Bibel, davon bin ich überzeugt, sagt zu allem etwas und hat auch Humor. Wie wir dann weiterlesen werden, dass dieser Kämmerer die Botschaft überbringt und dann fängt es an. Oh, dann fängt es an in den Gedanken der Männer. Weil dann kommt noch einer der Fürsten und sagt zum König, also wenn schon deine Königin, deine Frau sich widersetzt, zu kommen auf deinen strikten Befehl, wie werden erst unsere Frauen reagieren, wenn sie sagen, ja, die Königin, die ist auch nicht gekommen, also muss ich auch nicht mehr kommen, wenn du es möchtest. Die werden unseren Befehlen sich widersetzen. Und das Ironische daran ist, man sieht zugleich die Schwäche dieses riesigen Reiches, nämlich das Politische. Wenn man widersetzt sich dem Befehl des Königs, dann wird es eine Kettenreaktion geben. Also die Sorge war ein Stück weit berechtigt vielleicht. Man kann zumindest darüber nachdenken. Und dann gibt es noch etwas. Das Reich der Meder und Perser hat eine Gesetzeslage, von der könnten wir heute nur träumen. Wenn ein Gesetz verfasst wird, in die Tat umgesetzt wird, dann kann dieses Gesetz nicht mehr widerrufen werden. Nicht widerrufen, nicht umgeändert, nichts. Selbst der König kann das Gesetz, was in Kraft gesetzt worden ist, nicht mehr verändern. Und so kam es, dass der König keine eigene Entscheidung getroffen hat, sondern sich auf seine Minister verlassen hat und gesagt hat, okay, pass auf, Vashti wird als Königin abgesetzt. In Kapitel 2 lesen wir dann davon, dass der König sich da irgendwie nochmal dran erinnert. Ich weiß nicht, ob er vielleicht das bereut hat in dem Moment, aber es war geschehen. Es war Gesetz, Königin Vashti ist nicht mehr die Königin. Und wie viele von euch wissen, kam dann, ich sag's jetzt mal ganz platt, kam das erste Frauencasting, Königin-Casting. 127 Provinzen, was macht der König? Der sagt, pass auf, liebe Kämmerer, liebe Diener, reist in alle Provinzen, holt mir die schönsten Frauen und ich werde unter ihnen eine auswählen, die die neue Königin wird. Gesagt, getan, Kämmerer, Diener reiten in die Provinzen, holen jede schöne Frau. Wir haben letztens mal drüber geredet, hätten die auch Nein sagen können? Nö, hätten sie nicht. Wenn der Diener sagt, du bist eine schöne Frau, komm mit, fertig. Egal was für, ist auch so ein Thema in der Bibel, wenn alle Gefühle aufgeschrieben werden würden, ich halte mich da an Johannes, was er am Ende seines Evangeliums schreibt, wenn alles aufgeschrieben werden würde, allein über Jesus, dann würde die Welt die Bücher nicht mehr fassen können. Und wenn wir jetzt noch die ganzen Emotionen da reinpacken, dann ist das vielleicht ein Prozent davon, keine Ahnung. Jedenfalls wird nicht beschrieben, wie die Frauen sich dabei gefühlt haben. So, und so kam es, dass Esther auch an den Königshof gekommen ist. Esther als Jüdin, als Cousine von Mordechai, das war ihr Cousin, ihr Vormund geworden. Und er hat gesagt, sage niemandem, dass du Jüdin bist. Und in diesem Buch erstreckt sich permanent dieser Zwiespalt zwischen Gehorsam und Ungehorsam. Und Esther war ihrem Cousin, ihrem Vormund, gehorsam geblieben und hat nicht gesagt, dass sie Jüdin ist. Und wir haben vorhin auch gesungen, dass Gott sich seinem Volk anvertraut. Er ist für sein Volk da. Und was in diesem Buch auch auffällt, vielleicht weiß es der eine oder andere, das Wort Gott kommt nicht vor. Das heißt, die Frage ist immer, wo ist Gott gerade? Da steht nicht da, dass Gott spricht, dass Gott handelt, dass Gott irgendwas macht. Es wird uns einfach berichtet, wie dieses Märchen fast, es ist natürlich kein Märchen, aber dieses Unglaubliche geschieht, dass eine Jüdin, die, steht auch in der Bibel, wohl so von so schöner Gestalt war, dass der König nicht anders konnte und gesagt hat, das wird meine neue Königin. Dass diese Jüdin eine Geschichte schreiben wird, die wir in unserer deutschen Geschichte sehr gut kennen. Denn es ist nichts Geringeres geplant als die Ermordung aller Juden. Aber wie es dazu kommt, ist auch nochmal sehr beeindruckend. Mordechai war auch ein Teil dieser Burg Susan gewesen und hat mitbekommen, dass zwei Kämmerer des Königs planten, den König zu ermorden. Und diese Nachricht gab er an Königin, dann schon Königin Esther weiter und sie in ihrem Gehorsam gab es ihrem Mann, ihren König, auch weiter. Und so wurden die beiden Kämmerer dann aufgehängt. Das ist so eine gängige Urteilsmethode, Gerichtsvollziehung der Meder und Perser. Und dann in Kapitel 3 lesen wir, dass Haman der neue erste Minister wird. Und dieser Haman, wie soll man ihn beschreiben, ist ein sehr, sehr stolzer Mann gewesen. Wir können uns das so vorstellen. Wir sehen hier vorne, das Tor dieses Schlosses, wenn wir uns vorstellen, das ist das Stadttor, das Königstor von Susan, dann befand sich Mordechai immer oder sehr oft, wie es uns berichtet wird, in dem Toreingang. Was hatte das für eine Bedeutung? Der Toreingang war dafür da, um Recht zu sprechen. Dort saßen die weisen Männer unter dem Volk und fällten das Urteil über jemanden. Wo zwei oder drei Zeugen aufkamen und jemanden beschuldigten, etwas getan zu haben, so wurde hier Gericht gesprochen, Recht gesprochen. Und als Haman zu diesem Tor kam, da fielen alle auf die Knie, warfen sich vor ihm nieder als Ehrerbietung. Alle bis auf Mordechai, dem Juden. In der Bibel, und das ist mir nochmal aufgefallen, das hatte ich irgendwie nie im Kopf. Er wurde natürlich gefragt, warum machst du das? Warum wirfst du dich nicht vor dem Haman nieder, obwohl sogar der König geboten hat? Und Mordechai sagt, weil ich Jude bin. Das ist das eine. Also nach dem Prinzip, ich werfe mich nur vor Gott nieder. Ich bete nur Gott an, niemand anderen. Aber der zweite Punkt war mir nochmal, ich weiß nicht, nochmal sehr deutlich geworden. Es gibt nämlich eine Vorgeschichte dieser beiden Männer, ihre Abstammung. Deswegen ist es mal wieder wichtig zu wissen, woher die beiden abstammen. Über Haman wird gesagt, er ist ein Agagiter. Darauf gehe ich gleich ein. Und Mordechai ist ein Benjaminiter. So, Vorgeschichte ist nämlich, König Saul war ein Benjaminiter. Und hatte von Gott den Auftrag bekommen, alle Amalekiter, ein feindliches Volk gegen Israel, auszulöschen. Und im 1. Samuel-Buch lesen wir davon, wie Saul, also in 1. Samuel 15,33, wer es nachlesen möchte, da lesen wir davon, dass Saul dieser Aufgabe nicht nachkam. Er hat erstens nicht alle Amalekiter ausgelöscht und er hat sich auch noch in ihn bereichert, obwohl Gott klar gesagt hat, alle auslöschen, aber nicht bereichern. Also keine Viehherden, kein wertvolles Gut mitnehmen. Saul hat es aber getan und dem Samuel noch verkauft, hey, ist doch nicht so schlimm. Das sind ja nur ein paar tausend Rinder und so, die ich da mitgenommen habe und Schafe. Ist ja nicht so schlimm. Samuel hat gesagt, doch. Gott hat dir ganz klar geboten, was du tun sollst. Und du hast es nicht getan. Und das war der letztliche Punkt, wo Gott sich komplett von Saul abgewandt hat, gesagt hat, es wird einen Nachfolger geben. Und was dann geschieht ist, dass der König Agag, deswegen Agagiter sind die Nachfahren von Agag. Agag war der König der Amalekiter damals gewesen. Und Samuel vollbrachte diese Aufgabe, nämlich er richtete Agag hin, persönlich, um diese Aufgabe noch zu vervollständigen. So. Und aus dieser Vorgeschichte können wir auch herleiten, warum Mordechai und Haman ein sehr angespanntes Verhältnis haben. Weil die beiden wussten genau, wer sie sind, woher sie abstammen, was damals geschehen ist. Und das spielt mit rein. Und es geht noch weiter. Haman ist so erbost darüber, so zornig, so voller Wut, dass er zum König hingeht und ihm sagt, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht. Und das ist eine zweischneidige Aussage. Ein Teil Wahrheit, ja, die Juden lebten zerstreut und abgesondert innerhalb dieses riesigen Reiches. Aber was nicht stimmt, dass sie willkürlich den Gesetzen des Königs nicht folgten. Aber Haman verkauft es dem König so. Und er nimmt es natürlich an. Ich meine, das ist sein erster Minister, der wird schon wissen, was er da tut. Und er bietet ihm auch noch eine unglaubliche Summe an, um einen Mordauftrag zu erfüllen. Es wurde ausgelost, wann dieser Tag kommen wird, an dem alle Juden im gesamten Königreich ermordet, umgebracht werden sollen, auf welche Art und Weise auch immer. Und er bietete ihm damals 10.000 Talente an. Ein Talent entspricht 36 Kilogramm Silber. Ich habe das mal nach dem heutigen Wert von Silber umgerechnet. Das entspricht einer Summe von gut 300 Millionen Euro. In einem Kommentar stand, dass das ungefähr einem Drittel des ganzen Staatshaushaltes damals entsprach. Also, wenn das stimmt, dann hat Haman ein Drittel des ganzen Staatshaushaltes 300 Millionen Euro angeboten, um an diesem einen Tag alle Juden umzubringen. Nur weil ein Jude sich da nicht hingekniet hat. Ein Jude mit dieser Vorgeschichte und dem, dass er sich nur vor Gott auf die Knie werfen wird. Und der König sagt, spar dir dein Geld, mach das einfach, es wird schon seine Richtigkeit haben. Und es wurde dann festgesetzt. Die Schreiber wurden losgeschickt, hatten Briefe dabei und die Briefe wurden im gesamten Reich ausgeteilt. Und die Juden wussten ganz genau, nicht mal mehr 12 Monate wird es dauern und der Tag kommt. Und das war irgendwie auch sehr perfide, lasst es mich mal so nennen. Denn der Tag, der ausgewählt worden ist, das war der 13. Tag des ersten Monats. Der erste Monat des jüdischen Kalenders ist März. Und der 13. ist ein Tag vor einem der wichtigsten jüdischen Feste, nämlich dem Passafest. Das heißt, die Juden wussten ganz genau, wann es passieren wird und wussten ganz genau, einen Tag später würden wir unsere Rettung feiern, daran gedenken, wie Gott uns damals aus Ägypten rausgeführt hat. Aber nein, einen Tag vorher sollen wir alle ermordet werden, auf Geheiß des Königs, auf Geheiß dieses Hamans. Und wir können nichts dagegen tun. Und wieder die Frage, wo ist Gott? Wo greift er ein? Mordechai erfährt natürlich von diesen tödlichen Plänen und er klagt, er fastet, er zieht sich in Säcke an, Asche drauf, wirklich das Äußerste, wo man weiß, dieser Mann fastet, er leidet, es ist etwas geschehen in seinem Leben, das ihn völlig aus der Bahn geworfen hat. Und Esther bekommt das mit. Sie sieht diesen Mordechai, wir können es uns so vorstellen, in diesem Innenhof, bei diesem Tor, sieht sie Mordechai sitzen. und lässt fragen, was los ist. Schickt einen Kämmerer dorthin und der übermittelt die Nachricht, was geschehen ist. Dieser Mordplan. Und Mordechai sagt etwas ganz Interessantes. Er ist der festen Überzeugung, dass Esther nicht ohne Grund, nicht durch Zufall, gerade jetzt die Königin dieses großen Reiches geworden ist. Ergänzt mit der Aussage, wenn nicht du diejenige bist, die uns retten wird vor diesem schrecklichen Tod, dann wird jemand anderes kommen. Aber ich bin mir sicher, dass du, Esther, genau zu diesem Zeitpunkt Königin geworden bist, um dein Wort vor deinem Ehemann einzusetzen, um dein Leben einzusetzen dafür, dass wir nicht sterben. Denn es wird noch drastischer. Im Märchen wäre das wahrscheinlich jetzt ja einer der Höhepunkte. Der Höhepunkt kommt noch. Aber Esther ließ Mordechai wissen, der König hat mich seit 30 Tagen nicht mehr gesehen. Warum? Der König hat den Befehl geäußert, wer ohne Erlaubnis zum König kommt, also vor ihn tritt, wenn wir hier hinten mal seinen stolzen Königssaal aufmachen, könnt ihr euch gerne später anschauen. Wer ohne Erlaubnis in diesen Königssaal kommt, und ich denke da an so ein Hörspiel, die es schön unterlegt haben, stellt euch eine riesige Halle vor, eine majestätische Königshalle. Was in dieser Halle sofort auffällt, naja, so viele Möbel sind da gar nicht drin, aber voller Prunk, Gold, Marmor, was auch immer, denkt es euch aus. Und dann geht die Tür dieser Halle auf und dann hallen die Schritte der Königin. Vielleicht diese Eiskönigin. Aber nein, Esther hat nicht die kalte Schulter gezeigt wie Vasti, sondern sie setzt ihr Leben aufs Spiel, ohne zu wissen, wie es ausgehen wird. Und dann geht sie auf diesen König zu, in all seiner Pracht, auf seinem Königsthron sitzend. Und in dem Hörspiel ist es dann so, wer kommt ohne meine Erlaubnis oder wer wagt es zu kommen? Es ist die Königin selbst. Aber weil der König so fasziniert ist von seiner Frau, streckt er ihr das goldene Zepter hinzu und verschont sie. Und dann dieses Irrsinnige. Und dann fragt er natürlich, naja, warum kommst du und weißt doch, dass du dein Leben gerade auf dein Spiel setzt, aufs Spiel setzt? Und sie sagt, mit seiner Erlaubnis und dem Zusatz, und trage mir deine Bitte vor, und sei es das halbe Königreich, ich gebe es dir. Und sie sagt, würdest du mit deinem ersten Minister Haman heute Abend zum Essen kommen? Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal euer Leben aufs Spiel gesetzt habt, dass ihr dann die Frage stellt, kommst du heute Abend zum Essen mit deinem Minister? Verrückt. Und König sagt, ja, ha, nicht das halbe Königreich. Ha. Nein, er kommt. Und als Haman das erfährt, dann fliegt er. Er fliegt über sämtliche Wege des Königs, der Königsburg, weil er allein mit dem König und der Königin zu Abend essen wird. Und kommt dann zu dem Stadttor und da ist Mordechai. Alle verbeugen sich. Außer dieser Mordechai. Er kommt nach Hause, der Haman, und ist wutentbrannt. Kommt zu seiner Frau und seinen Söhnen. Und seine Frau fragt ihn, was ist los mit dir? Du bist doch heute Abend eingeladen zum König, zur Königin. Du müsstest doch überglücklich sein. Und er sagt, ja, aber ich werde es nicht sein, solange dieser Mordechai noch lebt. Der sich widersetzt, sich hinzubeugen. Und das Ergebnis ist, einen Tag später soll ein etwa 25 Meter hoher Galgen gebaut werden. 25 Meter hoch, 50 Ellen steht in der Bibel drin. Und daran soll Mordechai aufgehängt werden. So, wir haben vorhin auch gesungen über den Zeitpunkt, das Timing von Gott. Und jetzt kommt eine Situation, wo ich sage, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Gott handelt spätestens rechtzeitig. Einen Tag vorher wurde beschlossen, dass Mordechai am nächsten Tag an diesem Galgen aufgehängt werden soll. In der Nacht, so berichtet uns die Bibel, in der Nacht kann der König nicht schlafen. Und dann verlangt er nach der Chronik, nach dem Buch der Könige oder des Königs. Holt es natürlich nicht selber, er lässt es bringen, natürlich, und liest nach. Und da gibt es eine Stelle, die davon berichtet, als Mordechai ihn vor dem Mordplan seiner zwei Kämmerer beschützt hat, bewahrt hat. Und dann lässt er fragen, aber womit wurde dem Mordechai etwas Gutes getan? Wurde er dafür belohnt? Seine Diener sagen, nö, wurde nicht. Der nächste Tag kommt. Haman kommt zum... Nee, anders. Der König bekommt mit, dass da draußen gehämmert wird, gewerkelt wird, dass dieser Galgen da aufgebaut wird. Es wird ihm auch berichtet. Da wird ein Galgen gerade aufgebaut für Mordechai, dem Juden. So. Und der König sagt dann, wer hat das veranlasst? Haman, dein erster Minister, heißt es. Lass ihn mal holen. Lass ihn mal holen, lass ihn mal kommen. So. Und ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, was der König jetzt sagen wird. Er sagt zu seinem ersten Minister, pass auf, wie soll mit einem Mann verfahren werden, dem der König ja, eine große Wertschätzung entgegenkommen möchte, eine große Ehre bereiten möchte. Und der Haman denkt sofort natürlich an sich. Ja, wieder hinschwebend und sagt, dieser Mann soll auf dem Pferd, auf dem Ross eines Königs, also damalige Farbe, ein weißes Pferd reiten, in Königskleidung. Hervor sollen die Herolde ausgehen und ausrufen, dieser Mann, das ist der Mann, dem der König Ehre zuteil lassen will. Und dann sagt der König, ja, mache genauso, wie du gesagt hast und nehme Mordechai, den Juden, der darauf hinwegreiten soll. Ins Gesicht, wirklich. Also ein Stich ins Herz rein und Haman, boah, der brodelt. Es wird nicht erwähnt, wie er genau damit umgeht, aber es wird alles so umgesetzt. Der Mordechai reitet dadurch die ganze Burg und die Herolde rufen aus, das ist der Mann, den der König ehren will. Kommen wir zum Abendessen. Nach diesen Vorkommnissen geht Haman zu diesem Essen hin und Königin Esther hat nichts Besseres vor, als nochmal ein Essen zu engagieren. Mit denselben Wünschen des Königs, ich würde dir auch das halbe Königreich geben. Und dann kommt es zu dem zweiten Essen und der König bleibt hartnäckig und sagt, na komm, meine Frau, meine Königin, was möchtest du denn wirklich? Es wird doch wohl nicht das Abendessen hier sein. Und dann sagt sie, verschone mein Leben. Verschone mein Leben und das meines Volkes. Ich hätte dich nicht drum gebeten, wenn es nur um irgendwelche Dienste gehen würde, die wir für dich verrichten sollen. Und wären sie allerniedrigsten, das wäre kein Thema gewesen. Aber wir sollen an einem Tag komplett ausgelöscht werden. Wir sollen ermordet, erstochen, erdrosselt, was auch immer. An einem einzigen Tag. Und der König fragt, wer ist der Mann? Wer hat das befohlen? Und Esther zeigt auf Haman und sagt, dein Minister Haman. Stellt euch diese Situation vor. Diese drei sitzen gerade beim Essen zusammen und Esther offenbart den Mörder ihrer selbst und ihres ganzen Volkes der Juden. Der König geht erstmal raus. Ich weiß nicht, ob es die Reaktion darauf ist, erstmal, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, erstmal rauszugehen, mal kurz den Zorn abzulassen, klare Gedanken zu fassen, was mir gerade meine Königin gesagt hat. Und als er wieder zurückkommt, muss er sehen, dass Haman versucht, Hand an seine Königin zu legen, um sein Leben zu betteln, zu flehen, dass sie ihn ja verschonen würde. Und da sieht der König nur noch rot. In der Bibel heißt es, dass dem König Haman dann das Angesicht, sein Gesicht zugedeckt, also mit so einer Decke, was auch immer, drüber gelegt worden ist. Also ein Zeichen, ein klares Zeichen für jeden, der wusste, dieser Mann ist des Todes. Und dieser Mann wird statt Mordechai an diesem Galgen aufgehängt. So kennen wahrscheinlich die meisten diese Geschichte. Aber es geht noch weiter. Denn, was ich vorhin gesagt habe, das Gesetz ist beschlossen. Das Gesetz kann nicht widerrufen werden. Dieser Tag wird kommen, an dem die Juden ermordet werden sollen. Aber der König geht einen Schritt weiter. Er ermächtigt Mordechai zum neuen ersten Minister, der auch den Siegelring des Königs bekommt, der als Unterschrift gilt. Und es werden neue Briefe aufgesetzt. In diesen steht, dass die Juden an diesem einen Tag, an dem 13. März, sich zur Wehr setzen dürfen, wo ihnen nach dem Leben getrachtet wird. Jeder, der ihnen nach dem Leben trachtet, gegen den dürfen sie sich verteidigen. Und dieser Tag kommt dann auch. Allein in der Burg Susan werden 500 Männer getötet, darunter auch die Söhne von Haman. Und im gesamten Reich sind es 75.000 Menschen. Auf den ersten Blick ist es eine schockierende Zahl. Ich möchte nichts verschönern, dass 75.000 Männer gestorben sind. An diesem einen Tag. Aber mit dieser Vorgeschichte zu wissen, dass ein ganzes Volk ausgelöscht werden soll, ermordet werden soll, auf Geheiß des Königs, weil er nicht weiter darüber nachgedacht hat. Und dann gesagt wird, wer dann noch die Juden ermorden will, muss damit rechnen, dass die Juden sich verteidigen, weil sie es dürfen. Und in der heutigen Zeit, auch heute, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass das Volk Israel eine militärische Strategie verfolgt, die auf Verteidigungskrieg ausgelegt ist. In der Bibel wird auch dazu berichtet. Gott sagt ganz klar, wie sein Volk sich im Kriegsfall verhalten soll. Da wird ganz leicht gesagt, oh, im Alten Testament, die haben alle gekillt, alle getötet und so weiter. Nein, die haben sogar Könige gefragt, hey, dürfen wir durch dein Land ziehen, damit wir weiterziehen dürfen? Und alles, was wir aufbrauchen werden, an Wasser, an sonstigen, an Ressourcen, das werden wir dir ersetzen. Aber diese Könige haben sich dann widersetzt. Und hatten nebenbei auch 400 Jahre lang Zeit, sich wieder zu Gott zu wenden. Aber was ziehen wir aus diesem Buch nun raus? Die Juden wurden gerettet. Gott steht zu seinem Volk und handelt auch spätestens rechtzeitig. Auch bei uns. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, was deine Situation ist, wo du denkst, wo ist Gott? Wo handelt er gerade? Was ist der nächste Schritt? Und manchmal sehen wir diesen Schritt nicht, aber die Auswirkung. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Zufall war, dass der König in dieser einen Nacht schlecht geschlafen hat. Und alles Weitere, wie Gott eine Jüdin zur Königin eines Weltreiches gemacht hat und diese Königin ihr Leben einsetzt dafür. Wie gesagt, sie wusste nicht, ob sie lebend aus diesem Königssaal rauskommt. Das wusste sie nicht. Aber sie wusste, ich vertraue meinem Gott. Weil er es umso besser weiß. Und das möchte ich euch mitgeben. Lest euch gerne dieses Buch nochmal durch. Es ist faszinierend, wie ohne das Wort Gott zu lesen, Gott trotzdem präsent ist, offenbar ist. Und manchmal muss er nicht reden. Und sagt doch ganz viel. Und dass das mit euch gut meint, möchte ich enden mit dem allerletzten Kapitel. Kapitel 10, das sind noch ganz wenige Verse, wo dann gesagt wird, was mit Mordechai passiert ist. Mordechai, der Jude, wird zum zweitmächtigsten Mann des Reiches. So ähnlich wie es mit Josef und dem Pharao damals war. Dieser Jude, der sich auch für sein Volk, für Gott eingesetzt hat und immer Gott treu geblieben ist, ihm vertraut hat, der wird zum zweitmächtigsten Mann eines Weltreiches. Und man spricht in höchsten Tönen von ihm. Zum Abschluss hoffe ich, dass du weißt, dass Gott mit dir Geschichte schreibt. Und da gibt es keinen niedrig oder hoch, sondern Gott schreibt mit jedem von uns Geschichte. Wenn ich in dieses Buch schaue, gibt es unzählige Männer und Frauen, die unglaubliche Persönlichkeiten von Gott geworden sind. Aber schaut mal genau hin. Schaut mal genau hin, was deren Hintergrund war. Ich nenne ein Beispiel, Mose. Unglaublicher Typ. Sein Hintergrund, er war ein Mörder. Ich glaube nicht, dass unter uns ein Mörder sitzt. Aber selbst wenn es so wäre, Gott schreibt auch mit dir und mit uns allen Geschichten, egal welchen Hintergrund wir haben. Und wenn wir darauf vertrauen, dann wird Gott uns auch zeigen, wo wir hingehen werden, was unser Weg ist und was wir vielleicht unserer Nachwelt als Vermächtnis übergeben werden. Diese Königin hat ein wirklich großes Vermächtnis hinterlassen und hat sich dafür eingesetzt. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr immer wisst, Gott ist bei euch. Auch wenn es sich manchmal gar nicht so anfühlt. Gott segne euch. Amen.